Wir setzen heute mit dem Thema Mann und Frau fort, dass ich im Oktober angefangen habe und den Fehler gemacht habe, von einer Serie zu reden. Und obwohl ich mir normalerweise einbilde, dass sehr viel von dem, was ich sage, nicht gehört wird, dieses Wort Serie wurde gehört und ich bin angesprochen worden, wann kommt denn endlich die Fortsetzung? Und da ja meine Predigtanzahl jetzt kontinuierlich abnimmt, ich glaube, ich habe noch eine oder zwei bis zum Sabbatical, dachte ich, muss ich euch heute das Versprochene wenigstens erfüllen. Ich habe hiermit aber nicht gesagt, dass es einen dritten Teil geben wird. Also momentan ist mein Plan, mit heute diese Serie auch zu beenden. Mein Ziel ist heute definitiv nicht, alles zum Thema Mann und Frau zu sagen. Auch nicht alles anzusprechen, was zum Thema Mann und Frau in der Gemeinde sagenswert wäre. Viele Fragen, die der eine oder andere vielleicht hergebracht hat. Meine eigene Tochter, die heute aufgrund einer Verpflichtung nicht hier sein kann, hat auch ganz viele konkrete Fragen im Kopf. Ich glaube, ich werde sie alle nicht beantworten. Ich werde sehr viele dieser Fragen noch nicht mal berühren. Und das mag enttäuschen. Ein Grund für mein Zurückhalten ist der: Das Thema Mann und Frau in der Gemeinde hat spätestens in den 1970er Jahren, also vor 40, 50 Jahren, zu extremen Kontroversen geführt. In der Christenheit, auch in dem, was sich Evangelikalismus nennt, also ich sag mal die Bibeltreueren, die konservativen Gemeinden. Seit 50 Jahren oder vor 50 Jahren hat man extrem viele Artikel geschrieben, Beiträge in Zeitschriften veröffentlicht, hat Bücher verfasst, man hat Vorträge gehalten. Und leider war das Ergebnis nicht, dass man sich nach und nach auf irgendetwas Gemeinsames verständigte, sondern man ist auseinandergegangen. Die Christenheit hat wieder mal ein Thema gefunden, an dem sie sich zerspalten kann. Und ich sage mal, ich glaube, es ist ein Teil Altersweisheit, dass man solche Situationen sieht und sagt, wenn du das Thema anfasst, dann geh damit vorsichtig um. Denn eins ist definitiv nicht mein Ziel, hier irgendetwas anzustoßen, was Streit auslöst. Ein Buch, das in der damaligen Zeit entstanden hat, liegt hier vorne. Das ist ein Buch, was ich empfehlen möchte für den, der heute nicht alle seine Fragen beantwortet bekommen hat. Das Problem ist, dass dieses Buch extrem dick ist. Und das, was ich hier zeige, sind die Fußnoten. Es ist also ein durchaus auch wissenschaftliches Werk, wo es richtig intensiv reingeht. Das ist nicht der Schmöker, den man abends vorm Einschlafen noch mal ein bisschen durchstöbert, wie vielleicht so eine Publikumszeitschrift, die es heutzutage gibt. Sondern das geht richtig in die Details. Es ist rausgegeben worden vom Pastor John Piper und vom Theologen Van Grudem. Die Artikel selbst sind, glaube ich, von 20 oder 30 verschiedenen Leuten geschrieben worden. Also hier findest du sehr, sehr viele Antworten. Aber wie gesagt, auch ohne die Fußnoten sind es fast 600 Seiten Text, die zu lesen sind. Und es ist nicht die Großdruckausgabe. Also von daher, wer will, kann sich gerne das Buch leihen. Kostet eine Menge Geld, ist auch gesponsert worden, weil normalerweise solche Bücher sich kaum verkaufen auf dem Markt. Aber eine Gemeinde hat damals entschieden, das Buch übersetzen zu lassen und ich kann es einfach nur empfehlen. Also, wenn es so ein dickes Buch gibt, und vermutlich bleiben immer noch Fragen offen nach dem Lesen des Buches, mit ein, zwei Predigten werde ich das nicht erschlagen können, oder? Ich hatte gesagt, dass man seit 50 Jahren über das Thema debattiert. Schon mal spannend, dass das erst vor 50 Jahren in dieser Intensität hochkam. Was haben denn die Christen die 1900 Jahre über vorher gemacht? Aber dass die Gemeinden sich an der Stelle einer Kontroverse ausgesetzt war, sahen, was dann teilweise dazu führte, dass man sich auch spaltete, trennte, dass man sich nicht mehr so freundlich in die Augen guckte wie vielleicht vorher. Am Ende denke ich, dass die Kontroverse, also die widersprüchlichen Meinungen, nicht geklärt wurden, sondern dass jeder einfach sein eigenes Ding durchgezogen hat. Man hat dann einfach eine eigene Gemeinde gegründet oder hat in der bestehenden Gemeinde irgendein neues Konzept durchgezogen und die Leute, die damit nicht einverstanden sind, sind dann nach und nach gegangen. Dabei ist die Frage des Miteinanders von Mann und Frau keine Geschmacksfrage. Ja, heute ist es so, du willst dir eine Gemeinde suchen, dann guckst du auch auf solche Dinge. Ist es eine Geschmackssache? Die haben grüne Wände und andere haben blaue Wände? Nein. Ich glaube, dass die Zusammenfügung von Gott, wie Mann und Frau funktionieren in der Schöpfung und auch später in der Gemeinde, dass da etwas von Gott vorgegeben wurde. Und dass es eine Frage des Gehorsams ist, ob wir uns darunter beugen oder nicht. Wenn das nicht geschieht, dann führen wir nicht nur ein eigenwilliges Leben als Menschen, sondern auch einen eigenwilligen Gottesdienst als Gemeinde. Und das ist schlecht. Man könnte das Wort fremdes Feuer aufgreifen aus einer anderen Predigt. Also, Ziel ist heute nicht, was für einen Geschmack habe ich oder was für einen Geschmack hast du, sondern was sagt das Wort Gottes? Und das, denke ich, ist meine Aufgabe als Lehrer an der Stelle weiterzugeben. Selbst wenn meine Erkenntnis garantiert deutlich eingeschränkter ist als bei jedem einzelnen Autoren dort. Aber ich glaube, dass wir auch verpflichtet sind als Gemeinde der nächsten Glaubensgeneration hier, die erste Reihe, aber auch Glaubensgeneration können wir dich gerne mit reinnehmen, dass wir auch der nächsten Glaubensgeneration immer wieder neu erklären müssen, warum wir bestimmte Dinge so handhaben, wie wir sie handhaben. Wenn wir uns nur auf die Tradition verlassen, dass sich die Neuzugänge doch dran gewöhnen, wie unser Frömmigkeitsstil aussieht, dann ist das eine sehr brüchige Grundlage. Dann fördern wir eigentlich nur eine Art äußere Frömmigkeit, die allerdings keine Wurzeln, keine Substanz hat. Und etwas, was keine Wurzeln, keine Substanz hat, zerfällt sehr schnell. Und irgendwann sagen vielleicht auch die jungen Leute, ich habe keine Ahnung, warum wir es machen, aber ich find's doof. Mein Ziel ist, dass wir Ahnung haben, warum wir etwas machen. Damit wir dann auch in der Lage sind, das anderen gegenüber zu erklären. Der erste Teil, ich hatte das rumgeschickt. Ich war in der Vorbereitung versucht, stelle ich jetzt hier die Frage, wer hat sich das Skript nochmal angeguckt? Ich habe gesagt, nein, stellst die Frage nicht, weil du willst nicht enttäuscht werden. Aber ich hatte darum gebeten, lest nochmal Teil 1, weil ich das natürlich nicht alles wiederholen kann und möchte. Aber um vielleicht die großen Linien rauszuziehen, und wer denen nicht folgt, muss sich dann doch nochmal den ersten Teil antun. Gott hat, das ist in Genesis 1, in 1. Buch Mose 1, ganz klar beschrieben, Gott hat alles geschaffen. Solche materiellen Dinge wie Sterne, solche lebenden Dinge wie die Tiere. Und er entschied sich, sein Ebenbild nicht der Sonne, dem Mond oder irgendeiner Venus aufzudrücken. Er entschied sich nicht, die Tiere nach seinem Ebenbild zu machen, sondern er entschied sich, Menschen zu machen. Und diesen beiden Menschen, und ausdrücklich Mann und Frau, drückt er sein Ebenbild auf. Das heißt, von vielen, was Gott gemacht hat, wählt Gott sich etwas aus nach seinem entscheidenden, souveränen Willen und sagt, diese Mann und Frau, dieser Mensch soll mich repräsentieren auf der Erde. Das ist mein Wille, dass nicht die Affen oder die hübschen Kaninchen oder, was ich besonders mag hier, die Eichhörnchen, nicht die repräsentieren mich, sondern der Mensch in Person von Mann und Frau. Tier und Mensch haben den gleichen Schöpfer, aber nicht die gleiche Würde. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht, dass bloß weil man den gleichen Schöpfer hat, deswegen nicht automatisch auch alles andere auf einen herunterplumpst. Und wir haben festgestellt, dass Genesis 2 so eine Art Detailbild ist von dem, was in Genesis 1 geschieht. Also Genesis ist ein Name für das erste Buch Mose, ja. Ich finde es bloß schneller gesagt als erste Buch Mose. Genesis 2 ist so, wie wir zoomen mal in die Story von Genesis 1 hinein und sehen ein paar Details. Und das Interessante ist, dass die Details, die in Genesis 2 stehen, nicht die Details sind, die uns normalerweise interessieren. Mein Lieblingsbeispiel ist, wie kann man aus so einer Rippe, ja, nehmen wir mal jetzt Thilo, Oberkörper auf, Rippe rausreißen, Fleisch reinpacken, wie kann man aus so einer Rippe eine Frau schaffen? Das sind Details, die ich spannend finde und jeder Biologe vermutlich auch total spannend. Aber solche Details erklärt uns das Buch 1. Mose nicht und auch Genesis 2 im Konkreten nicht. Und damit machen wir einen Haken dran und übersehen, dass das Buch uns Details zu Fragen gibt, die wir gar nicht gestellt hätten. Wir gucken immer, wie beantwortet uns Genesis 2 unsere Fragen, anstatt vielleicht mal demütiger ranzugehen und sagen, was sagt uns denn Genesis 2? Und ein interessantes Detail ist, dass Mann und Frau nicht parallel geschaffen wurden. Die Tiere werden geschaffen. Da gibt es keinerlei Reihenfolgebeschreibung. Erst die Affen, dann die Fische, dann die weiß ich was. Oder erst der männliche Fisch und dann der weibliche Fisch. Sondern es wird einfach geschaffen. Aber das Detail aus Genesis 2 ist, erst wird der Mann geschaffen, er kriegt eine Aufgabe, er kriegt eine Kompetenz, er darf etwas entscheiden, er wird bevollmächtigt von Gott, etwas zu tun und dabei stellt er etwas fest und am Ende wird die Frau geschaffen. Das ist ein Detail, das wir nicht vernachlässigen sollten, auch wenn Genesis 2 es uns nicht erklärt. Aber dass im Gegensatz zu allem anderen Mann und Frau in Sequenz, also hintereinander geschaffen wurden, getrennt geschaffen wurden, obwohl sie am Ende mit der gleichen Würde geadelt werden, das ist ein beachtenswertes Detail. Und ich hatte beim letzten Mal nur darauf hingewiesen, dass ein beachtenswertes Detail das ist, dass es eine erzieherische Wirkung auf Adam und Eva hatte. Sie sollten über diesen Akt des getrennt geschaffen Werdens etwas feststellen, denn Adam wird geschaffen, Die Tiere werden vor ihn gebracht. Er soll jedem Tier einen Namen geben. Wir haben also keinen läusezupfenden Affen da sitzen, sondern wir haben einen hochintelligenten Menschen vor uns sitzen, der in der Lage ist, jedem Tier einen Namen zu geben. Und bei diesem Prozess der Namensvergabe stellt Adam eins fest. Ich bin unvollständig. Mir fehlt was. Frau Affe hat Herr Affe, Herr Bär hat Frau Bär und so weiter. Und wo bin ich? Ich bin alleine. Das ist dieser pädagogische, dieser erzieherische Effekt, den Gott an der Stelle bewirkt. Und am Ende wird dann die Eva geschaffen und Adam jubelt und sagt, endlich habe ich sie. Und er nutzt die gottgegebene Autorität aus, um auch diesem Menschen eine Bezeichnung, einen Namen zu geben. Eva hat sich ihren Namen nicht selbst gewählt. Der Mensch, der erste Mensch, Adam, hat seiner Frau ihren Namen, ihre Bezeichnung gegeben. Wir sehen also, dass diese Unterschiedlichkeit, dieses Nacheinanderschaffen eine erzieherische Wirkung auf den Adam hatte. Aber das Ganze hat noch eine größere Bedeutung, nämlich Mann und Frau erhalten zwar die gleiche Würde, sie haben aber nicht deswegen zwangsläufig auch die gleiche Bestimmung oder die gleiche Aufgabe. Die Aufgabe der Tierbenennung lag bei Adam, nicht bei Eva. Dreht das um. Es wäre doch so simpel gewesen, den Menschen als Mann und Frau gleichzeitig schafft und dann vor beide die Tiere stellt und sie gemeinsam die Tiere benennen. Wäre doch keinem aufgefallen, wenn das so in Genesis 2 gestanden hätte. Keiner hätte gesagt, das ist ein völlig falsches Drehbuch. Gott hat das bewusst gemacht. Er schuf den Mann aus Erde, ließ ihn dann seine Unvollständigkeit erkennen, schuf dann die Frau und ausdrücklich nicht aus Erde, nicht aus dem gleichen Material, sondern aus der Rippe von Adam. Und das war ein besonderes Vorgehen, ein bewusstes Vorgehen Gottes, das, wie gesagt, in Genesis 2 nicht erklärt wird. Das heißt aber nicht, dass es keine Erklärung gibt. Wir haben den großen Vorteil gegenüber Adam, dass wir das Neue Testament noch haben. Und im Neuen Testament wird diese serielle Schaffen von Gott, vom Menschen erklärt. Das Neue Testament erklärt uns Gottes Gedanken, die dahinter standen, dass erst Adam, Pause, und dann Eva geschaffen wurde. Und wenn ihr möchtet, schlagt ihr mit mir zusammen diese Stelle auf. Es gibt mehr als diese eine, aber ich beziehe mich heute ausdrücklich nur auf eine. 1. Timotheusbrief. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Während ihr sucht und blättert, der 1. Timotheusbrief gehört zu den drei sogenannten Pastoralbriefen. Ein Pastor, nämlich Apostel Paulus, schreibt an Pastoren, nämlich an Timotheus in diesem Fall und Titus, Dinge, die die Herde Gottes betreffen. Ganz viel pastorale Themen sind dort drin, also Themen, die gemeindeleitende Männer wissen, beachten, lehren, anweisen sollen. Es ist kein Privatschreiben zwischen zwei Buddies, sondern es ist schon ein Stück weit das Setzen von gemeindlicher Ordnung. Und dort heißt es in 1. Timotheus 2, 8-14. Ich will nun, dass die Männer an jedem Versammlungsort beten und dabei ihre Hände mit reinem Gewissen erheben, frei von Zorn und Streit. Ebenso will ich, dass die Frauen sich anständig kleiden und sich mit Schamgefühl und Zurückhaltung schmücken. Sie sollen nicht durch aufwendige Frisuren, Gold, Perlen oder teure Kleider auffallen, sondern durch gute Werke. Das ist der Schmuck von Frauen, die Ehrfurcht vor Gott haben. Eine Frau suche Belehrung durch stilles Zuhören in aller Unterordnung. Zu lehren erlaube ich einer Frau jedoch nicht, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich still zurückhält. Denn zuerst wurde Adam geschaffen, dann Eva. Es war auch nicht Adam, der betrogen wurde. Die Frau ließ sich verführen und übertrat das Gebot. Thilo konnte halbwegs mitlesen, weil er hat die neue evangelistische Übersetzung in der Hand. Aus der habe ich gerade gelesen. Ihr habt Elberfelder, Schlachter, was auch immer in der Hand. Da weicht es mitunter ein bisschen ab, aber ich habe mich bewusst für diese Übersetzung entschieden. Ich erkläre das nachher nochmal. Und auch dieser Text ist wieder mindestens zwei Predigten wert. Ja, allein diese ganzen Wörter, die da am Anfang erwähnt werden, ja, was ist jetzt so schlimm am Schmuck und so weiter. Das sind genau die praktischen Fragen, die ich gekonnt heute am Rand links liegen lasse. Aber ich möchte die Kernaussagen des Textes zusammenfassen, und das ist vielleicht auch eine wichtige Methode zum Bibelverständnis. Stürz dich nicht immer gleich auf das erste schwierige Wort, sondern versuch erstmal den groben Verlauf des Textes, die Kernaussagen zu eruieren, also herauszusuchen. In der Theologie nennt sich das dann Gliedern. Ja? Paulus legt hier Dinge für das gemeindliche Zusammenkommen fest. Vers 8, es ist die Aufgabe der Männer im gemeindlichen Zusammenkommen zu beten. Und dies soll aus einem anständigen Glaubensleben heraus geschehen, bei dem die innere Haltung und das äußere Verhalten übereinstimmen. Verse 9 und 10, von den Frauen wird ebenso ein anständiges Glaubensleben verlangt. Und auch hier müssen innere Haltung und äußeres Verhalten, in dem Fall auch Aussehen, übereinstimmen. Und diesen beiden Aussagen, das soll anständig geschehen, folgen zwei weitere Festlegungen. Vers 11, die Frau soll Belehrung suchen durch stilles Zuhören in aller Unterordnung. Und Vers 12, das Lehren ist ja nicht erlaubt und sie soll keinerlei Autorität über die Männer ausüben. Erfahrungsgemäß stürzt man sich gerne ab Vers 9 fortfolgende. Deswegen betone ich Vers 8 an der Stelle. Ihr Männer, es ist unsere Aufgabe zu beten. Meiner Beobachtung nach, und ich bin jetzt ungefähr 5 Jahre hier in der Gemeinde, es wird besser. Es beteiligen sich mehr Brüder am Gebet. Es ist unsere Aufgabe. Wenn ihr zusammenkommt, ist es euer Job zu beten, Männers. Da steht nicht eine Fußnote, wenn du ein guter Beter bist. Da steht auch nirgendwo, siehe ihre Parallelstelle, wenn du die Gnadengabe des Gebetes hast. Sondern ich will nun, dass, wenn ihr zusammenkommt, die Männer beten. Punkt. Ihr Mädchen, hört mal kurz zu. Hört nicht zu, meine ich. Also Finger in die Ohren stecken. Wir müssen unseren Frauen in der Gemeinde ein Vorbild sein im Gehorsam gegenüber Gott. Wir können nicht sagen, Frauen, haltet euch an Vers 9 und halten uns selbst nicht an Vers 8. Jeder, der heute Morgen gebetet hat, sagt, danke Herr, dass ich heute gebetet habe. Also, Punkt. Die Passage sagt also, dass es in einer gemeindlichen Zusammenkunft, und ich habe das jetzt zum 4. Mal wiederholt, ich sage das jetzt nicht jedes Mal, wir reden hier nicht über das Treffen im Schwimmbad, wir reden über gemeindliche Zusammenkünfte. Dass in der gemeindlichen Zusammenkunft es die Aufgabe der Männer ist, zu beten, zu lehren und Autorität auszuüben. Die Frauen lehren in diesem Rahmen nicht, sondern, Übersetzung von Heiden, sie suchen die Belehrung. Das steht in Elberfelder nicht, das steht in Schlachter nicht, das steht in Luther nicht, das steht vielleicht in Neue Genfer, da habe ich nicht geguckt. Aber sie suchen die Belehrung durch die Männer, und zwar in Stille und in Unterordnung. Und eins ist klar, die letzten drei Wörter, in Stille und Unterordnung. Das ist ja der krasseste Widerspruch zu dem, was wir, spätestens seit der Internationale Frauentag auch in Berlin als Feiertag eingeführt wurde, in unserer Gesellschaft nicht hören können. Das ist das, wo sich der sogenannte Feminismus gegen auflehnen würde. Die Predigt steht seit gestern Abend im Internet. Wenn irgendeine Feministin das liest, könnte sie mich deswegen anprangern. Zum Glück ist meine Internetseite so unbekannt. Ihr guckt sie euch ja auch nicht an. Also warum sollte eine Feministin draufkommen? Ja, aber theoretisch, es ist ganz klar, das ist nicht das, was unsere heutige Kultur möchte. Auch wenn sich das, was da in dem Bibeltext steht, nur auf das gemeindliche Zusammenkommen bezieht, erfährt diese Gemeindeordnung keine Akzeptanz in unserer Gesellschaft. Und in diesem Druck stehen wir. Und deswegen ist es spannend zu gucken, wie Paulus diese Ordnung, die er dort vergibt, im Namen Gottes, in der Autorität als Apostel, wie begründet er das? Wie kann er sagen, die Männer lehren, beten und üben Autorität aus, die Frauen schweigen, lernen, aktiv, aber das Ganze in Stille und Unterordnung. Wie begründet Paulus das? Wichtigste Beobachtung, und das ist so wichtig, dass ich es am liebsten doppelt sagen möchte, Er begründet es nicht mit der vermeintlich besseren Eignung des Mannes. Er sagt nicht, Frauen sind dumm, aber Männer, die können lehren. Frauen haben keine Ahnung, wie man einen Laden organisiert. Männer können Autorität ausüben. Und habt ihr schon mal ein Frauengebet gehört? Lasst lieber die Kerle beten. Das ist nirgendwo, in keinem einzigen Buchstaben, seine Argumentationsweise. Er hängt es gerade nicht an die vermeintlich bessere Befähigung des männlichen Geschlechtes, solche Aufgaben auszuführen. Und die Predigt nochmal nachgelesen haben, assoziieren vielleicht mein Bild, was ich gebracht habe. Warum wurde denn nicht der Gebhard mit dem Ebenbild Gottes geprägt, gewürdigt? Der ist doch viel schneller als wir. Ja, wenn Gott sich alles, was er geschaffen hat, angucken könnte, könnte er sagen, ey, die Sonne, die ist viel heißer. Der gebe ich mein Ebenbild. Der Gebhard, der ist viel schneller. Der Floh ist viel kleiner oder was auch immer. Er hat es nicht an irgendwelche Fähigkeiten gehängt, sondern Gott hat in seiner souveränen Entscheidung gesagt, ich pick mir jemanden raus. Und der ist es. Und die Bibelleser unter euch, die schon mal Altes Testament intensiv gelesen haben, merken, dieses Verfahren ist bei Gott üblich. Er pickt sich jemanden raus. Abraham. Warum Abraham? Da waren so viele Menschen. Warum schnappt er sich Abraham? Und dann haben wir die Söhne. Und die haben dann immer Brüder. Warum nimmt er sich Isaak? Warum nimmt er sich Jakob? Warum nimmt er sich Josef? Gott wählt immer wieder aus. Warum Nazareth? So ein kleines Kuhkaff in Galiläa. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Aber Gott wählt sich immer wieder was aus. Warum Israel? So ein kleines, unwichtiges Volk. Weil Gott sich entscheidet, jemanden auszuwählen. Das ist sein Verfahren. Und es hat nie was mit Berühmtheit zu tun. Nazareth war nicht die berühmteste Stadt der Welt, wo es super gut war, hinzupilgern und deswegen irgendwo, dass da der König geboren wird oder so, dass das ein wichtiger Ort wäre. Gott sucht sich einfach etwas aus und er tendiert, und ihr Männer, jetzt müsst ihr leider schlucken, tendiert oft dazu, sich das Schwächere auszusuchen. Ich will es nicht zu weit ziehen, aber ich will nur sagen, löst bitte erst einmal die Entscheidung Gottes, bestimmte Aufgaben den Männern zu geben, bestimmte Aufgaben den Frauen in diesem Kontext nicht zu geben, von der Idee Befähigung. Denn das ist das Karrieredenken in jeder Firma. Der Chef wählt den besten Mann für den Job. Der Chef wählt die beste Frau für den Job. Ja, Bewerbungsgespräche laufen so. Und nicht, Fabian gefällt mir einfach viel besser. Den nehme ich. Obwohl fünf Bewerber besser sind. Kein Chef entscheidet so. Und das prägt unser Denken. Aber Gott tickt da ganz anders. Er entscheidet sich, ich setze jemanden ein. Und mit der Einsetzung kommt dann auch noch die Begabung. Aber das ist ein nachgelagerter Aspekt, ist nicht der entscheidende Aspekt. Also Paulus begründet zunächst diese Tatsache, dass die Männer die Autorität ausüben, dass die Männer die Gesamtgemeinde belehren, dass die Männer beten sollen und die Frauen schweigen sollen, mit der Schöpfungsordnung. Mit der Schöpfungsordnung aus Genesis 2. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Ich weiß nicht, wie viele Apologeten im Raum sind, also Verteidiger des Glaubens, wie viele Logiker hier im Raum sind. Ja, Juristen müssen sehr logisch denken und müssen Zusammenhänge zusammendenken. Als ich das las, dachte ich mir, was ist denn das für eine Begründung? Der Mann soll führen, denn er wurde zuerst gebildet. Erschließt sich mir nicht. Ja? So what? Der ist älter. Sollte man nicht eher den Jüngeren nehmen, obwohl geschah alles an einem Tag, je nachdem, wie man die Passage für sich sieht. Aber however, ich dachte mir, was ist das für eine Logik, lieber Paulus? Bis mir einfiel, Paulus denkt einen Tick weiter als ich. Genesis 2 ist eine im Judentum anerkannte Tatsache. Dass Adam zuerst gebildet wurde und danach die Eva, das war allen damals völlig klar. Konntest du fragen, konntest du in der Kinderstunde die Frage stellen und die Antworten kamen wie aus der Pistole geschossen. Und ich bin mittlerweile überzeugt, dass Gott diese serielle Schaffung von Mann und Frau, also dieses Nacheinander, ganz bewusst gewählt hat, um damit seine Schöpfungsordnung plastisch werden zu lassen, bildhaft zu machen, um es zu visualisieren. Ihr kennt hoffentlich eins dieser drei Wörter. Ich meine mit allem das Gleiche. Gott hat eine Idee, wie die Schöpfungsordnung ist und überlegt sich, wie kann ich das in Szene setzen, wenn ihr Filmemacher seid? Wie kann ich diesen Gedanken ausdrücken? Der Gedanke, dass ich jemanden wähle, der führt und jemand anders, der geführt wird. Wie kann ich das visualisieren? Und deswegen schafft er erst den Mann, tatatata, und dann die Frau. Und damit macht die Begründung von Paulus wieder Sinn. Vielleicht fällt es euch schwer, dieses bildhafte Handeln Gottes hier anzunehmen. Und als kleine Trittleiter möchte ich euch ein anderes bildhaftes Handeln Gottes im Genesis 1 und 2 darstellen. Gott hat die Welt geschaffen, das lesen wir in Genesis 1. Wie hat er das gemacht? Naja, ganz am Anfang, er hat einen Satz gesagt. Es werde Licht. Ich nehme an, dass das im Hebräischen so zwei Wörter sind. Nicht besonders lang zu sprechen und es werde Licht. Ich finde das nicht besonders anstrengend, das zu sagen. Bei den anderen Dingen hat er Sachen geschaffen. Aber glaubt ihr tatsächlich, dass am siebten Tag Gott völlig verschwitzt, so ein bisschen voller Baustaub versehen, mit dreckigen, verklebten Händen, irgendwo lag und sagte, boah, jetzt brauche ich einen Tag Pause. Das war ja so anstrengend. Hat er nicht einfach mit Kraft seiner Stimme die Sterne ins Universum geschmissen und hat gesagt, da sind sie? Hat er irgendwie, ist sie von den Kraft abgegangen, dass er sagte, ich muss das auf 6 Tage den Job aufteilen? Ja, weil an einem Tag hätte ich das nicht geschaffen? Überhaupt nicht. Den siebten Tag hat Gott nicht gebraucht, weil er Ruhe brauchte, sondern weil er in die DNS, in diesen Quellcode des Lebens des Menschen hineingeprägt hat, 6 Tage arbeiten und am siebten Tag brauchst du Ruhe. So habe ich die Schöpfung geordnet, dass ein Mensch 6 Tage arbeitet und am siebten Tag Ruhe hat. Kommunisten haben es probiert, in all den Jahrzehnten, diese 7-Tage-Woche aufzubrechen. Die haben eine 10-Tage-Woche, eine 14-Tage-Woche versucht zu schaffen, um weniger Erholungstage drin zu haben, damit mehr gearbeitet werden kann. Sie sind alle mit dem Modell gescheitert. Die 7 Tage steckt in unserer DNS drin. Und später irgendwann kommt ein Mose und hat da eine Tafel, wo steht, du sollst den Feiertag heiligen oder den Sabbat heiligen. Aber die Idee war, 6 Tage arbeiten, am siebten Tag ruhen. Und weil er das visualisieren wollte, weil er das in Szene setzen wollte, weil er das klar machen wollte, verbildlichen wollte, hat er selbst am siebten Tag schon geruht. Nicht, weil er die Ruhe brauchte, sondern um uns das zu verbildlichen. Und ich glaube, dass es genauso mit der Schöpfungsordnung Mann und Frau ist. Gott drückt plastisch über diese sequentielle Schöpfung aus. Ich gebe dem Mann eine vorrangige Autorität, Aufgabe und Verantwortung. Und die Frau, die ein Teil von ihm ist, ist seine Gehilfin und ihm nachgeordnet. So habe ich es in der Schöpfung angelegt. Das war vermutlich der Gedanke Gottes. Darauf baut Paulus auf und deswegen kann er sagen, denn zuerst wurde Adam gebildet und danach die Frau. Und eigentlich könnt ihr die Predigt mit diesen Worten schließen. Denn wir brauchen nicht 5 Bibelstellen, um irgendwas, was schon ganz klar ist, zu untermauern. Und doch habe ich mir überlegt, wer sitzt im Raum, das weiß ich ja nie. Nicht so genau, also ich kenne einzelne von euch, aber vielleicht von einem Zehntel kenne ich ein bisschen Biografie. Und noch weniger Leuten weiß ich, wie es zu Hause aussieht. Vielleicht musst du schlucken, wenn du das hörst, dass der Mann von Gott als Oberhaupt eingesetzt ist und die Aufgabe der Frau ist, sich dem unterzuordnen. Mit konkreten Themen, Lehren, Predigen und so weiter. Und vielleicht musst du deswegen schlucken, weil du schon schlechte männliche Autorität erlebt hast, in der Familie oder in der Gemeinde. Und ich glaube auch, dass Machtmissbrauch, geistlicher Missbrauch ein heißes Thema ist. Und darüber könnte man wieder reden. Ich tue es heute definitiv nicht. Vielleicht bist du auch anders sozialisiert worden, bist anders aufgewachsen, hast durch dein Umfeld bestimmte Ansichten übernommen. Vielleicht bist du außerhalb der Gemeinde Gottes aufgewachsen, was da die Denke ist, ist klar. Oder du bist innerhalb einer der Gemeinden aufgewachsen, einer der vielen Gemeinden, in der aus der Gleichwertigkeit von Mann und Frau auch eine absolute Gleichheit abgeleitet wird. Und das hat uns auch vor 30, 40 Jahren erschüttert, als selbst im sogenannten deutschen Evangelikalismus die Baptisten angefangen haben, Pastorinnen ins Amt einzusetzen. Das war der Aufschrei, heute schreit keiner mehr. Nicht, weil sich die Sache geklärt hätte, sondern weil man sich ein Stück weit daran gewöhnt hat, dass Frauen Gemeindeleitung übernehmen. Wenn man an biblischen Argumenten überhaupt noch in der Diskussion interessiert ist, ganz oft wird die Diskussion um die Stellung der Frau in der Gemeinde nicht mehr mit biblischen Argumenten geführt, sondern hängt sich meistens an der Eignung auf. Ja, oder an dem, dass Männer sich einfach nicht um ihre Aufgabe kümmern, ihre gottgegebene Aufgabe vernachlässigen, so dass dann Frauen mehr und mehr meinen, die Lücke füllen zu müssen. Aber wenn man eine biblische Argumentation führt, dann wird wohl eine Bibelstelle als erste und vielleicht auch als einzige genannt. Hat jemand einen Vorschlag? Gleichheit von Mann und Frau, welche Bibelstelle könnte man da anführen? Eins weniger? Galater 3, 28. Also vermutlich habt ihr die Bibelstelle nicht im Kopf, aber ihr kennt den Text. Da heißt es, es gibt weder Mann noch Frau. Oder da ist weder Mann noch Frau. Na, alles geklärt. Weder Mann noch Frau. Ich gucke mich hier um und sehe definitiv Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und wir merken, so ganz pauschal kann es ja nicht gemeint sein, dass es keine Männer und keine Frauen mehr gibt. Es gibt sie. Also ist die Frage, was heißt denn das in diesem Kontext, dass es kein Mann und Frau mehr ist? Diese Bibelstelle wurde mitunter auch von einem Mal als das feministische Credo der Gleichberechtigung bezeichnet. Also wenn Feministinnen im Bereich der Christenheit eine Bibelstelle brauchen, dann benutzen sie Galater 3, 28. Ein anderer hat mal formuliert, dass diese Bibelstelle eine Art hermeneutischer Generalschlüssel geworden ist, mit der man durch jede beliebige Tür durchgehen kann. Wenn man diesen Vers nämlich so auslegt, dann gibt es gar keine Unterschiede mehr. Dann ist wirklich alles gleich. Und dafür hat man sich natürlich gleich wieder ein Fremdwort ausgedacht, der Egalitarismus, die Gleichmacherei. Ein anderer hat gesagt, dass Galater 3, 28 zu einem Stück Kunststoff geworden ist, das man so formen kann, wie man es gerade braucht. Aber das ist nicht unsere Art, wie wir ehrfürchtig mit dem Wort Gottes umgehen. Wir formen doch das Wort nicht so, wie wir es für unsere Ansicht brauchen. War der Gedanke des Wortes Gottes nicht genau andersrum, dass es ein zweischneidiges Schwert ist, was uns verändert? Und zwar so, dass es vielleicht auch mal wehtut, denn das ist die Funktion eines Schwertes, damit streichelt man selten. So gehen wir nicht mit dem Wort Gottes bitte um. Und deswegen sollte man einfach mal den Text lesen und nicht nur hören, Galater 3, 28 sagt, da ist weder Mann noch Frau und fertig aus. Sondern es ist gut, dass ihr eure Bibeln dabei habt, lest Bibelstellen, lest nur diesen einen Vers und ihr merkt, ups, das Thema ist deutlich größer, da geht es gar nicht um eine pauschale Gleichheit von Mann und Frau. Lest die Verse davor, die zwei, drei Verse danach, also einfach nur den Abschnitt. Und wenn ihr keine Abschnitte habt, weil ihr die Hückeswagener Elberfeldern habt, dann lest halt 10 Verse plus minus. Aber wenn ihr euch den Text auch nur 5 Minuten nähert, werdet ihr merken, da geht es nicht um jedwede Gleichberechtigung. Da geht es nicht um Gemeindeordnung. Da geht es nicht um Aufgaben in der Gemeinde wie Lehre oder Gebet. Es geht in dem Absatz überhaupt nicht um Autoritäten. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber man nimmt mal schnell dieses Gummistück und biegt es so zusammen, dass es dann geistlich klingt. Man hat angeblich ein biblisches Argument verwendet, um eine unbiblische Aussage zu treffen. Wehe dem Menschen, der das tut. In diesem Abschnitt geht es um Gotteskindschaft. Es geht um Glauben, es geht um Rettung, es geht um Erbschaft. Und hierin seid ihr Frauen, und das habe ich beim ersten Teil schon, dann denke ich, sehr betont, seid ihr Frauen den Männern in absoluter Weise gleich. Wir Männer haben nicht weniger Blut Christi gebraucht oder ihr mehr oder wir haben besseres Blut Christi gekriegt oder ihr bräuchtet besseres, weil ihr so viel schlechter seid, sondern es ist der Glaube an Christus, sein Blut, das geflossen ist, das uns alle in die Gotteskindschaft versetzt und wir sind alle gleichermaßen Erben. Punkt. Darum geht es in Galater 3. Und damit ist auch dieser Vers erklärt. Und wir merken, hat mit dem Thema, was wir eigentlich vom 1. Timotheusbrief her behandeln, nichts zu tun. Ich möchte eine kleine Anekdote erzählen, die für mich prägend war. Dadurch, dass ich in vielen Gemeinden mittlerweile rumkomme und doch immer noch einen kleinen Ausschnitt habe, wer lädt denn an Sky ein? Ja, aber auch in diesen Gemeinden, eine Zeit lang waren es russlanddeutsche Gemeinden, was für mich eine ganz total fremde Kultur ist. Jetzt bin ich reingerutscht in die rumänisch-siebenbürgischen Gemeinden, wusste bis vor ein paar Wochen gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, dank Wikipedia kann man nachlesen, was Siebenbürgen ist. Und da gibt es sehr interessante Sichtweisen. Und es hilft manchmal, mit solchen Dingen sich auseinanderzusetzen. Ich persönlich hatte aber ein Ereignis im Jahr 2001. Wir haben damals das Europäische Bibeltrainingszentrum hier in Berlin gegründet, unter dem Lächeln vieler Berliner Gemeinden. Und ich war nur geschäftsführend, ich war jetzt nicht konzeptionell verantwortlich, aber ich habe die Brüder immer wieder gefragt, unsere Kurse standen nur Männern offen. Und in unseren Werbeunterlagen, in unseren Flyern, unserer Website stand es, ja, wir wollen treue Männer ausbilden für das Werk des Dienstes. Und ich fragte, warum betonen wir das mit den Männern immer so? Warum sagen wir nur Männer? Also man hätte noch sagen, wir wollen Christen ausbilden für den Werk des Dienstes oder Kinder Gottes ausbilden oder Menschen ausbilden. Warum schränken wir es auf den Mann ein? Und damals kam eine Antwort, die da hieß, Ansgar, Frauen dürfen nicht lernen. Und ich schlug die Hände über den Kopf zusammen und meinte, das ist doch Quatsch, Brüders. Das dürfen gerade wir doch nicht sagen, dass Frauen nicht lehren dürfen. Und falls ihr jetzt einen Widerspruch vermutet zu dem, was ich in der ersten halben Stunde gesagt habe, haltet noch 5 Minuten durch. Warum beschränken wir unsere Ausbildungsbemühungen auf Männer? Also das Ziel war gut, was wir damals hatten. Und der Dienst ist meines Erachtens auch bis heute sehr gesegnet. Aber warum grenzen wir unsere Ausbildungsbemühungen auf Männer ein, wo wir doch auch belehrte und trainierte Frauen bräuchten? Weil Frauen, Christinnen oder Schwestern, ist vielleicht leichter auszusprechen, auch sehr viele Dienstmöglichkeiten in der Gemeinde haben. Und weil wir auch unseren Absolventen gute Ehefrauen an die Seite wünschen. Gute Frauen, die auch mal eine theologische Antwort geben können. Ein Pastor hat einmal gesagt, wenn ich auf der Kanzel stehe und predige, wisst ihr, wo die Frauen der Gemeinde dann nach meiner Predigt hingehen? Die kommen nicht zu mir und hauen mir meine Predigt um die Ohren, die kommen zu meiner Frau. Was hat denn dein Mann da gesagt? Und das ist wichtig, dass die Frau selbst auch ein theologisches Verständnis hat, dass sie eine tiefe Geistlichkeit hat und sie dann den Schwestern helfen kann, die Lehre, die von vorne kam, zu erläutern. Ich habe gefragt, Leute, wie oft wird davor gewarnt, dass wir Seelsorge geschlechterübergreifend machen, also dass männliche Seelsorger an weiblichen Ratsuchenden dienen? Wir warnen davor. Na, wer soll es denn machen, wenn wir nicht andererseits auch dafür sorgen, dass Frauen tief im Wort Gottes fundiert sind, um dann Rat geben zu können? Wie oft mussten schon gute Männer im Werk des Herrn abdanken oder wurden abgedankt, weil sie genau an dem Punkt daneben gegriffen haben, und zwar im physisch-wörtlichen Sinne? Und deswegen habe ich gesagt, Leute, ich verstehe es nicht, dass wir unseren Dienst nur auf Männer eingrenzen. Naja, und heute, Dagmar lächelt die ganze Zeit, seit 10 Jahren vielleicht, sind fast alle unsere Kurse auch für Frauen geöffnet. Das Grundlagen ja schon, denke ich, ganz lange. Ich weiß nicht, zu deinen Zeiten hatten wir schon Frauen, glaube ich, mit in der Klasse, und das ist ja auch schon richtig lange her. Und auch während die Seelsorgekurse sind für die Frauen geöffnet. Lediglich beim Predigerseminar haben wir noch ein Problem. Da haben wir einfach nicht die Manpower, die Womenpower an der Stelle. Wir haben nicht genügend Frauen, die dann diese Frauen auch begleiten und die Predigten abnehmen und. Aber mittlerweile hat da auch das EBTC zum Glück geändert, und das finde ich gut. Keine Ahnung, ob das an meinen Nachfragen liegt. Das hat bestimmt ein begabterer Mensch die Brüder an der Stelle nochmal beiseite genommen. Aber ich bin froh, dass sich unser bibeltreues Anliegen auch hier ausdrückt. Worauf will ich mit dieser Anekdote hinaus? Ich glaube, dass wir konservativen Gemeinden und wir konservativen Lehrer und Prediger in der Gefahr stehen, das eine sehr zu betonen, weil wir sehen, was in der Christenheit los ist, dass da eine Gleichmacherei stattfindet, dass dieser Egalitarismus durchgesetzt ist, dass selbst innerhalb dieser kleinsten bibeltreuen Ecke beim Baptismus das Pastorat der Frau mittlerweile völlig okay ist. Wir sehen diese Gefahren, deswegen drohen, warnen wir davor. Aber wir kommen dazu, dass wir sagen, Frauen dürfen nicht lehren. Und das stimmt nicht. Das stimmt deswegen nicht, weil die Bibel an einer anderen Stelle Frauen explizit dazu auffordert, zu lehren. Also müssen wir unseren Gehirn doch ein bisschen erweitern, dürfen nicht eine Bibelstelle nehmen und die pauschalieren, sondern gucken, in welchem Kontext das steht. Da, wo Mann und Frau zusammenkommen, lehren die Männer, beten die Männer, führen die Männer. Und die Frauen suchen die Belehrung in aller Stille und Unterordnung. Aber es gibt ja viel mehr Lebensbereiche als nur dieses, wo Mann und Frau zusammenkommen. Ich hatte einige Beispiele eben genannt. Nehmen wir Beispiel Seelsorge. Ja, da sind 2 Frauen miteinander. Ein Frauenmütterkreis. Frauenkreis. Ja? Evangelisation. Und. Es gibt so viele Bereiche, wo Frauen an ihren Geschlechtsgenossinnen mindestens genauso gut arbeiten können wie die Kerle. Ich provoziere meine Schüler am EBTC sehr gerne, indem ich einfach mal so raushause. Ich bin dafür, dass viel mehr Frauen lehren. Ja, weil wir diese Warnlampe hier oben eingebaut bekommen haben, weil so viel Missbrauch getrieben wurde. Aber der Missbrauch hebt doch den rechten Gebrauch nicht auf. Ich wünschte mir, dass viele Frauen ihre biblische Aufgabe des Lehrens und des Anleitens wahrnehmen. Und um es einmal klar gesagt haben, nicht gegenüber der Gesamtgemeinde. Weil dies schöpfungsgemäß den Männern vorbehalten ist. Aber Titus 2, Verse 3 bis 5 sagt, dass ältere Frauen wörtlich, Lehrerinnen des Guten sein sollen. Sie sollen Lehrerinnen des Guten sein und sie sollen die jungen Frauen unterweisen. Ein anderer Kontext, nicht Gesamtgemeinde, Mann und Frau zusammen, sondern ältere Frauen, jüngere Frauen. Innerhalb des weiblichen Bereichs gibt es nicht die Möglichkeit, sondern gibt es den Befehl, dass die Älteren den Jüngeren Lehrerinnen sein sollen und sie unterweisen sollen. Das Wort unterweisen ist nicht die Didaskaleo, lehren im Griechischen, sondern steht ein viel intensiveres Wort, das ist phronizo. Jemanden instruieren, in einer bestimmten Art und Weise zu handeln. Und deswegen bin ich so begeistert von der Übersetzung, die Karl-Heinz van Heiden gebracht hat. Er hatte nämlich nicht nur, nee, das kommt gleich, erst später, zwei Verse, ich bringe mal den einen Gedanken zu Ende. Das ist die Aufgabe einer jeden Frau, heute zu lernen, damit sie, wenn sie in den Status ältere Frau kommt, fragt mich nicht, wann das beginnt. Ja, irgendwo gibt es diesen Unterschied. Und Andrea und ich, wir sind noch beide jung. Und alle, die älter sind als wir, sind die Älteren. Keine Ahnung, wo es anfängt. Ist auch, glaube ich, gar nicht so der entscheidende Punkt. Wenn aber eine junge Frau nicht mehr ganz so jünger ist und irgendwann in den Bereich kommt, wo sie es weiß, aber sie es noch nicht zugibt und irgendwann andere sagen, ey, du bist jetzt aber älter. Wenn sie aber hier erst anfangen zu lernen, dann haben sie keine Chance mehr. Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Ich habe 40 Jahre meines Lebens nicht gelernt. Was soll ich denn sagen? Deswegen ist es im Grunde eine Aufgabe einer jeden Frau, unabhängig vom Alter, zu lernen, aktiv zu lernen, damit denn irgendwann dieser gruselige Zustand, älter zu sein, kommt. Sie diesen Dienst gerne ausführen und sie sich auch über ihr Ältersein freuen. Dass sie sich dann über ihr Ältersein freuen, weil sie dann zugerüstet durch den Herrn über jahrelange Belehrung, auch der Männer, reif genug sind und weise genug und belehrt genug sind, fundiert genug sind, verwurzelt im Wort Gottes genug sind, um den jüngeren Frauen eine Hilfe zu sein. Dann ist es nämlich eine coole Sache, alt zu sein und graues Haar zu haben. Und wenn wir uns die Themen angucken, die Paulus in Titus 2 aufruft, also was die älteren Frauen den jüngeren Frauen beibringen sollen, da werden meines Wissens vier Themen genannt, dann merken wir, wie gebildet, wie belehrt Frauen sein müssen, um über diese Themen zu lehren. Da kommt auch eine ganze Menge Lebenserfahrung rein. Ja, sie sollen sie lehren, ihre Männer zu lieben. Och, das ist ein toller Satz. Ja, also man liebt Männer anscheinend nicht nur aus reiner Begeisterung, aus dem Herzen heraus, sondern man muss auch belehrt werden, wie das genau klappen kann. Offensichtlich sind wir Kerle nicht nur liebenswert, sondern es gibt auch Aspekte, wo der Verstand reingrätschen muss. Also, Frauen müssen sehr gebildet, müssen belehrt, ja, und auch lehrfähig sein, um diese Aufgabe ausführen zu können. Und deswegen freue ich mich über die Weisheit von Karl-Heinz van Heiden, der jahrzehntelang Reisebruder der Brüdergemeinden war. Und in seiner Übersetzung 1. Timotheus 2,11 anders übersetzt als die gängigen Übersetzungen. Die meisten Übersetzungen lesen so eine Art, eine Frau lerne in der Stille und in aller Unterordnung. Das ist das, was Elberfelder zum Beispiel formuliert, eine Frau lerne. Er hingegen hat wiedergegeben, eine Frau suche Belehrung durch stilles Zuhören und in aller Unterordnung. Ich finde das eine weise Übersetzung, oder es ist eine Übertragung. Es steht nicht wörtlich so im Grundtext, es ist eine Übertragung, es ist eine Interpretation. Ich halte sie aber für eine sehr weise Interpretation. Paulus sagt eben nicht, Frauen, Schnute halten, zuhören und das Gesagte tun. Das könnte man aus diesen Versen rauslesen, vielleicht mit sehr bösem Interpretationshinterkopf. Was ist das für ein Wort? Streich das. Er will, dass Frauen lernen und er konkretisiert das Wie des Lernens. Aber beides ist in dem Satz drin. Er will, dass Frauen auch lernen. Könnt ihr mal Wikipedia zum Thema Frauenbildung nachlesen? Wie alt das Thema, dass Frauen überhaupt eine Bildung bekommen ist. Und ihr werdet erschrecken. Das ist noch keine 100 Jahre alt in der jetzigen Form, wie wir es alle irgendwie genießen. Ja? Durch Martin Luther kam das dann 16. Jahrhundert langsam rein, dass überhaupt Schulpflicht für Jungs und Mädchen eingeführt wird. Aber das hat noch Jahrhunderte gedauert, bis es über eine Billigschule so 4-5 Jahre hinausging. Und ich finde es einfach schön, dass schon in einem Dokument, was im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung geschrieben wurde, ganz klar gesagt wird, Frauen, bitte lernt. Es gibt Konditionen, wie das Lernen zu geschehen hat, aber der Punkt ist erstmal, bitte lernt. Baut euer Wissen auf. Und deswegen wünsche ich mir, dass ihr Frauen Einige tun schon, von daher kann sich jetzt jeder irgendwie angesprochen fühlen, aber der eine mehr, der andere weniger, dass er Frauen danach strebt, nicht nur die rechte innere Haltung und die rechte äußere Erscheinung zu haben, sondern dass ihr lernt. Und dass das Führen und Belehren der Gesamtgemeinde den Männern übertragen ist, bedeutet nicht, dass ihr zur Dummheit verdammt seid. Ihr seid gleichwertige Zuhörer der Belehrung. Und ich will sogar darüber hinausgehen. Eine Frau lernt also nicht nur, wie sie sich verhält, um bloß keinen Anstoß zu geben. Na, ich muss wissen, was ich machen muss, damit mich keiner hier schief anguckt oder ich ein Gespräch mit den Ältesten kriege. Ich kenne Frauen, die sind so konditioniert. Die ticken so und gehen an ihrer Berufung, an ihrer schönen Berufung vorbei. Eine Frau lernt ihre Glaubensinhalte. Sie lernt über Errettung. Sie lernt über die vollumfassende Vergebung, die sie erfahren hat. Sie lernt über ihre Berufung nicht nur als Mensch, sondern auch als Berufung als Frau. Und sie gibt dieses weiter. Vielleicht ist das meine Berufung als Lehrer, dass ich sage, mein Ziel ist nicht nur, irgendjemand persönlich aufzubauen. Das ist schön, wenn du etwas lernst. Aber mein Wunsch ist immer dieses 2. Timotheus 2,2 Prinzip. Ich will lehren, damit meine Zuhörer weitergeben. Und die wiederum weitergeben an Leute, die fähig sind, weiterzugeben. Das steht in 2. Timotheus 2,2, 4 Generationen. Das ist das Ziel von Belehrung. Verzeiht das Wort. Es geht nicht um die Selbstbefriedigung. Ich habe was gelernt. Ja, das ist der erste Schritt, aber es ist nicht das ganze Päckchen. Der erste Schritt, ich muss was lernen, aber das Ziel muss sein, dass ich weitergebe. Und haben Frauen Möglichkeiten, das Evangelium weiterzugeben? Hallo? Denken wir schon mal allein an das Thema Kinder, die eigenen Kinder, Nachbarinnen, Eltern und. Also da, wo Frauen diakonisch unterwegs sind, haben sie so viele Möglichkeiten, das Evangelium zu bekunden. Das ist die Pflicht der alten Frauen. Und wie ich schon sagte, wenn sie aber nicht in den jungen Jahren anfangen, entsprechend zu lernen und auch dieses Weitergehen zu üben, keiner ist einfach mal so ein Lehrer. Selbst die mit der Gnadengabe müssen fleißig üben. Wenn sie nicht in jungen Jahren anfangen, werden sie es in späteren Jahren nicht können. Sie müssen dann selbst bei einfacheren Fragen ihrer Nachbarin oder Freundin sagen, keine Ahnung, ich glaube, das wurde mal vor 10 Jahren in der Gemeinde so gesagt. Ich weiß auch nicht genau, warum ich das mache. Mit Kopftuch, ohne Kopftuch beten. Keine Ahnung. Wurde so gesagt. Frag doch mal meinen Mann. Im schlimmsten Fall, der sagt, frag mal den Prediger. Ja? Wollen wir das? Wollen wir so ein Zeugnis geben? Wir folgen einem Guru? Ist das das, was wir mitgeben? Nein. Das ist peinlich. Es ist unserer Berufung, Verkünder des Evangeliums zu sein, völlig unangemessen. Es ist nachlässig. Also, welche junge Frau? Und nochmal, der Begriff jung ist dehnbar an der Stelle. Welche junge Frau hat eine Vision für diesen Dienst? Ich will sattelfest in der Lehre sein. Ich rede nicht davon, ich will der nächste John Piper werden oder John MacArthur, ja, oder John the Baptist. Ich will nicht diesen Level ansetzen, aber ich will in der Lage sein, das, was mein Leben betrifft, auch an andere Frauen weiterzugeben. Und dann gehört vielleicht nicht unbedingt die Lehre des Tributionalismus dazu. Ja, da muss man das nicht wissen. Aber dass man andere Dinge, die das tägliche Leben betreffen, die Männer zu lieben, den Haushalt zu führen, die Kinder zu erziehen und. Das müsst ihr erklären können. Und wenn ihr gesegnet seid, helfen euch die Männer der Gemeinde, das Wissen zu erarbeiten. Ich will mit der einzigen Autorität, die wir haben, also mit der Bibel in der Hand, will ich aufzeigen, warum dieses und jenes so ist. Welche junge Frau hat diese Mission? Ihr Mädels hier vorne. Ist das bei euch auf dem Wunschzettel? So will ich mal werden? Schreibt's drauf. Wir Brüder, wir Kerle, wir müssen unsere Schwester ermutigen und ermuntern, vielleicht begleiten, vom Wort genährte Lehrerinnen des Guten in der Gemeinde zu haben. Lasst sie uns ermutigen. Und wenn wir sie, ich denke, wir haben sie in Einzelnen, aber dass das noch mehr wird, dass junge Frauen zu solchen vom Wort genährten Lehrerinnen des Guten werden. Und Übungsfälle haben wir. Wir haben auch Leute, die es praktisch machen. Der Kindergottesdienst ist ein hervorragender Ort, wo man so etwas schon mal üben kann. Zum Abschluss will ich noch mal eins draufsetzen, eine Beobachtung. Es gibt in der Bibel ganz eine Reihe von Bibelstellen, die über Gaben reden, die der Heilige Geist uns Menschen gibt. Die sogenannten Gnadengaben, Charismen. Da gibt es so Listen, Römer 12, 1. Korinther 12. lassen wir mal Epheser 4,11 raus, weil eine Sonderform. Und wenn ihr euch diese Listen anguckt, dann stellt ihr eins fest. Vom Thema Geschlecht wird da überhaupt nicht geredet. Gott hat nun gegeben dem Manne folgende Gnadengaben, ebenso den Frauen. Steht da nicht. Diese Formulierung, dass Männer und Frauen unterschieden haben, im 1. Timotheus 3 zum Beispiel, da geht es dann um bestimmte, Titus ist das, glaube ich, der Fall. Aber bei den Gnadengabenlisten haben wir keine Geschlechtsdifferenzierung. Allem Anschein nach bekommen beide Geschlechter diese Gnadengaben, aber es ist extrem wichtig, diese Gnadengaben im richtigen Kontext auszuüben. Um ein persönliches Beispiel zu bringen, ich glaube, dass ich die Gnadengabe der Führung habe. Ich bin aber in dieser Gemeinde, was gut ist, nicht als Ältester eingesetzt. Ich habe also eine Gabe, aber ich muss immer aufpassen, wie weit ich diese Gabe einsetze, weil es eine Ordnung gibt. Und wenn die Frau die Gabe der Lehre hat, dann soll sie sie ausüben, aber bitte im göttlich gegebenen Kontext. Aber da bitte voll Power. Gaben, die der Geist gibt, sind für das Leben und für das Wachstum einer Gemeinde unverzichtbar. Und es wäre falsch, wenn wir durch unsere Gemeindekultur oder falsches Denken das gottgewollte Gemeindewachstum behindern, weil wir unsere Gnadengabe, die wir bekommen haben, fälschlicherweise nicht ausüben. 1. Petrus 4, Vers 10 verpflichtet jeden, Klammer auf, jeden Mann und jede Frau, dazu die von Gott gegebene Gnadengabe zum Wohle anderer einzusetzen. Und dieser Text sagt ganz klar, dass wir verpflichtet sind, dass wir darüber Rechenschaft abgeben müssen. Dass das eine Sachwalterschaft ist, dass es uns nur anvertraut wurde und derjenige, der uns eine Gnadengabe gibt, Rechenschaft darüber verlangt, wie wir damit umgegangen sind. Was tun wir mit den uns anvertrauten Talenten, ist keine Frage nur an Männer. Es ist die gleiche Frage an euch Schwestern. Möge also jeder Mann bedenken, wenn er heute erinnert wurde, dass er bei den gemeindlichen Zusammenkünften Verantwortung trägt, dass er für das Ausüben des Gebets noch häufig für das Belehren Verantwortung trägt. Und möge jede Frau, wenn vorhanden, mit ihrem Mann zusammen darüber nachdenken, welche Gabe sie hat und wie sie sie in einem gottgefälligen Rahmen ausüben kann. Ich bin sicher, dass Linda nicht die einzige Schwester ist, die auf einem Frauenfrühstück Vorträge halten kann. Ich bin sicher, dass die Schwestern im Frauenkreis nicht die einzigen sind, die ihren Nachbarinnen oder Bekannten das Evangelium nahebringen können. Ich wünsche jeder Frau, dass sie sich danach ausstreckt, mit der Gnadengabe, die sie hat, die auch etwas anderes als Lehre und Leitung sein kann. Bitte nicht darauf jetzt beschränken, anderen zu dienen. Und dann bin ich sicher, weil der Heilige Geist das richtig macht mit den Gnadengaben, wird es Wachstum geben. Amen.